Also im Ostergottesdienst die Ostergeschichte zu hören, das war jetzt nicht so überraschend, oder? Das haben wir erwartet. Haben wir ja auch schon mal gehört. Zumindest die allermeisten. Ist ja nicht neu. Ist ja schon 2000 Jahre alt. Kennen wir. Und gleich zu Beginn des Gottesdienstes wurde es ja auch schon gesagt, der Herr ist auferstanden. Wir haben sogar selbst mitgesprochen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und vielleicht ging es heute Morgen schon so, dass das noch nicht mal diese erste Begrüßung war, sondern im Foyer, an der Tür oder irgendwo hatte jemand, der Herr, frohe Ostern, der Herr ist auferstanden, zugesagt. Der Kopf hat es aufgenommen. Der Mund hat es vielleicht selbst auch schon formuliert, schon ausgesprochen. Meine Frage, die hat Sarah ja auch schon anmoderiert, hat es das Herz schon aufgenommen? Darum soll es gehen. Die Predigt hat das Anliegen, dass unser Herz, unser Ich, es realisiert, was Ostern heißt. Welche Auswirkung das hat. Damals? Und auch heute. Ich spitze das mal zu. Nicht nur allgemein Auswirkungen hat, sondern du für dich und für mich Auswirkungen hat, dass wir heute Ostern feiern dürfen. Drei Punkte dazu. Ostern feiern, so habe ich das überschrieben. Der erste Punkt, Ostern feiern, die Auferstehung will geglaubt werden. Man könnte fragen, was will denn da eigentlich geglaubt werden? Wenn wir den Bibeltext gerade so richtig mitverfolgt haben, dann könnte man sagen, ja, so ein bisschen Science-Fiction-Ähnlichkeit hat das ja schon. Ne? Erdbeben, Blitz, Erscheinung eines Außerirdischen in Lichtgestalt. Als Höhepunkt tritt dann auch noch Jesus, die Zentralgestalt, auf. Die Person also, die römische Besatzungsmacht 40 Stunden ungefähr vorher am Kreuz hat versterben lassen und die wussten, wie man Leute sterben lässt. Wer es glaubt, wird selig. Kennt ihr diesen Spruch? An Ostern ist da mehr dran. An Ostern ist da mehr dran. Da ist Wahrheit dran. Und sicherlich könnten wir jetzt ganz schnell auf diese gedankliche Schiene abfahren. Wir erklären das Osterereignis denjenigen, die davon überhaupt keine Ahnung haben. Und jeder hat da vielleicht so eine Person vor Augen, die mit Ostern gar nichts anzufangen weiß. Haben wir sie? Dann pack sie und leg sie mal zur Seite. Um die soll es nicht gehen. Dann gibt es die Gruppe der sogenannten Namenschristen. Egal welcher Couleur. Du füllst das selbst aus, was das ist, Namenschrist. Hast du den? Die packen wir jetzt mal auf die andere Seite. Um die geht es auch nicht. Heute Morgen geht es um dich und mich. Wenn wir sagen, ich glaube an Jesus. Ja, was ist das denn? Was glaubst du da? Was glaubst du da, wenn du sagst, dieser Jesus ist auferstanden? Also mir geht es so, diese Ostergeschichte, die strotzt ja auch von wunderhaften Ereignissen. Blitz, Donner, Erdbeben, Engelsgestalt und dann Jesus selbst. Wunder. Wunder sind mir nicht fremd. Ich weiß nicht, wie das dir ist. Manchmal erlebe ich Wunder, so auch, ich fange mal damit an. Wunder, ein wunderhaftes Geschehen, wenn Menschen mit einer ganz verhärteten Einstellung auf einmal ihre Einstellung kippt und sie offen werden für das, was das Gegenüber eigentlich meinte. Manchmal erlebe ich Wunder in dem Sinne, dass Menschen offen werden, dass Jesus in ihr Leben hineintreten kann. Dass sie die Botschaft hören können, nicht nur mit den Ohren hören, sondern mit dem Herzen hören können. Und das empfinde ich schon als ein wunderhaftes Geschehen. Ja. Wunder sind mir aber auch nicht fremd, wenn ich erleben durfte, wie Menschen nach Gebeten geheilt werden von Krankheiten. Peu à peu oder manchmal so. Das ist mir nicht fremd. Ja. Und ich habe auch erlebt, wie Gottes Geist hineinredet, so wie wenn du jetzt deinen Nachbarn, der neben dir sitzt, der mit ihm redest. Ja, das kenne ich. Kennst du vielleicht auch. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass ein Toter wieder lebendig wird. Hast du das schon mal erlebt? So nach 3 Tagen? Entschuldigt mal, wenn ich das so laienhaft ausdrücke, aber Auferstehung von den Toten, das ist für mich nochmal eine andere Kategorie als einen gebrochenen Arm geheilt. Gerade aber an Ostern stellt sich doch die Frage, stellt sich auch an mich die Frage, glaubst du das? Was glaube ich denn da? Nicht wenige haben versucht, die Auferstehung zu deuten, was das denn ist, was da geschehen ist. Und sie sagen dann, das ist ein geistliches Geschehen, etwas versinnbildlich. Das Wirken, diese Auferstehung als Wirken Gottes in meinem Herzen, in meinem Inneren aufzufassen, das verändert mein Leben, das hat Einfluss auf mein Leben, das bringt Hoffnung in mein Leben. Ja, okay, das bewirkt etwas. Und ich rechne fest damit, dass heute Morgen auch Leute hier sitzen, die diese Einstellung zu Ostern haben und die vielleicht in ihrem Leben auch etwas bewirkt hat. Ich meine aber, die Osterberichte aus der Bibel, die beschreiben eine andere, sagen wir mal, eine andere Kategorie von Wunder. Das wird in den Evangelien unterschiedlich deutlich. Hier in unserem Predigtext in Matthäus 28 wird auch darauf Gewicht gelegt. Das ist eine ganz eigene Kategorie, was damit gemeint ist. So erscheint nicht nur eine Engelsgestalt, die etwas spricht. Es erscheint nicht auch nur in Anführungsstrichen, ja, eine sprechende Jesusgestalt. Da könnte man vielleicht sagen, die Psychologen, naja, das kann auch eine innere Vorstellung sein, die du projizierst. Nein, hier gibt es doch eine Spitze. Der auferstandene Jesus Christus lässt sich anfassen. Vers 9 in unserem Predigtext aus Matthäus 28 heißt es, die Frauen umfassten seine Füße. Man könnte auch sagen, die klammerten sich an seine Füße. Alle Theorien Ende. Jetzt fass mal deinen Nachbarn an. Okay, sagen wir mal nicht die Füße. Nimm da mal die Hände oder irgendwie den Arm und der klammer mal dran. Ist das eine visionshafte Vorstellung, die du hast, wenn du da jetzt klammerst und rüttelst? Der ist tatsächlich da, der Nachbar, ne? Ja. Der ist tatsächlich da. Und das meint hier Matthäus, wenn er das so beschreibt von den Frauen. Sie umfassten seine Füße, sie klammerten sich an seinen Füßen. Dieser Jesus ist tatsächlich da. Das ist kein Gedankengebilde. Diese Spitze habe ich gedacht, bei allem, aber die lässt sich Gott nicht nehmen. Die muss er nochmal reinsetzen. Damit jeder, der das ernsthaft liest, ernsthaft wahrnimmt, auch in späterer Zeit, sich daran stoßen muss, wenn er sagt, es war eine innere Vorstellung. Das haut nicht hin. Da wollte Gott keinen Zweifel lassen. Wenn du den Bibeltext ernst nimmst, dann spricht er davon, da kannst du rütteln an diesem Jesus, dem auferstandenen Christus. Der ist da. Handfest gemacht. Bis in das Körperliche hinein. So will Auferstehung geglaubt werden. Und doch ist es mit diesem Jesus Christus irgendwie anders, ne? Wie ist denn diese Auferstehung weiter? Diese Auferstehung ist auch nicht so zu verstehen, dass durch den Blitz, der da reinkam, der Engel kurz in das Grab richte und mal Reanimierungsversuche machte und dann war Jesus wieder da. Also als Notfallseelsorger habe ich das öfters erlebt, dass die Ärzte lange an Personen beschäftigt waren, reanimiert haben. Und dann, es hat immer auch mal wieder funktioniert. Und dann waren sie ganz glücklich und sagten, wir konnten die Person wieder ins Leben zurückholen. Wieder ins Leben zurückholen. Tut mir leid. Das ist Auferstehung Jesu Christi auch nicht. Der ist nicht reanimiert worden nach 40 Stunden. Wieder ins Leben zurückgeholt worden und dann durfte er noch 25 Jahre leben und dann ist er zweites Mal verstorben. Nein, das ist nicht die Auferstehung, von der das Wort Gottes spricht. Paulus nennt das im Römerbrief, Kapitel 6, einmal so. Wir wissen ja, dass Christus vom Tod auferweckt wurde und nie mehr stirbt. Der Tod, jetzt kommt's, hat keine Macht mehr über ihn. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Und das macht Ostern einzigartig. Der Tod hat seine Macht verloren. Amen, sagte jemand. Richtig. Ja. Ich will noch eins draufsetzen. Das gilt nicht nur für die Vergangenheit damals, das gilt für unser Heute und für die Zukunft. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, und wie oft habe ich das schon am Grab gelesen? Ja, weil es wahr ist. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sagt er, sind wir die bedauernswerter als alle anderen Menschen. Doch es verhält sich ja ganz anders, sagt er, zu Recht. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Gibt uns die Gewähr. Rütteln wir nochmal dran, ne? An dem Nachbarn. Der ist da. Wir haben die Gewähr, sagt Paulus. Zu Recht. Und wer das auf sich wirken lässt, der spürt dann sofort, die Auferstehung muss ganz real sein, wenn sie auf mein eigenes Leben wirklich eine reale Auswirkung haben soll. Und gerade um dieses Real in all seinen Facetten geht es Gott. Aber wieder sperrt sich immer noch unser Verstand, ne? Da konnte dieser real auferstandene Jesus Christus, in anderen Berichten wird das erzählt, durch geschlossene Wände gehen. Tschack, 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 geht einfach durch. Das ist der real auferstandene Jesus, brät Fisch und isst mit ihm. Und isst, beißt rein, der Fisch fällt nicht runter. Der isst. Unser Verstand sperrt sich. Unser Verstand sperrt sich. Ja, mit diesem historischen Geschehen ist weit mehr, als unser Verstand erfassen kann. Er kommt an seine Grenzen. Und dann bekennt Glaube, Gott ist größer als mein Verstand. Gott ist umfassender als mein Verstand. Ich meine das nicht so, dass du den Verstand draußen an der Garderobe abgeben musst, wenn du hier in den Gottesdienst kommst. Nein, nimm den Verstand voll mit. Und geradezu in den Bibeltexten, dass die Schärfe des Verstandes herausgefordert wird, darüber nachzudenken. Gott kämpft sozusagen darum, dass er unseren Verstand mitnimmt. Aber er kämpft auch darum, dass er sagt, das bleibt nicht bei deinem Verstand als letzten Maßstab hängen. Sondern schau, ich nehme deinen Verstand mit und ich baue dir Brücken, die weiter reichen, als dein Verstand reicht. Deswegen gibt es in unserem Bibeltext wunderhafte Begleitumstände. Wunderhafte Begleitumstände. Dass der Engel Licht blitzt. durch bis ins Letzte hinein ausgeschöpfte Verstand, das ist nicht Glaube. Glaube in seiner von Gott gemeinten Fülle. Gott hat hier so einen besonderen Punkt uns vorbehalten. Gott selbst ist ja der Glauben in unserem Leben weckt. Ja, der es hineinlegt. Doch gleichzeitig wartet er darauf, dass Menschen den Schritt über den Verstand hinaus tun. Wie meine ich das? Mir ist das seit meines Studiums, irgendwann habe ich das schon mal erwähnt, so hängen geblieben von dem dänischen Philosophen Kierkegaard. Der beschreibt das so, was ist Glaube? Glaube, sagt er, ich habe feste Standpunkte. Mein Verstand. Ich kann ihn voll einsetzen. Ich nutze ihn. Da ist er da. Aber wenn ich zu dem Glauben kommen will, den Gottes Wort meint, dann muss ich den Schritt gehen. Den Sprung, sagt er. Es muss zu dem Moment kommen, an dem ich den Boden verliere. Die Kinder, kleinen Kinder sind draußen jetzt, ja? Die machten das nämlich immer danach, nach dem Gottesdienst. Ich muss springen. Und erst wenn ich es wage, den sicheren Punkt des Verstandes als Maßstab zu verlassen, dann öffnen sich die Türen des Glaubens. Und so ist es an Ostern. Gott hat alle Sicherheit gegeben. Er ist ganz real auferstanden, dieser Jesus Christus. Ja? Die Jünger haben gegessen mit ihm, umklammert, alles Mögliche, geredet, wie auch immer. Ja. Aber allein das Sehen hat nicht alle Menschen zum Glauben geführt. Sie mussten es in Verbindung bringen. Sie mussten sich öffnen für das. Sie mussten es wahrnehmen, dass Gott größer sein kann und größer wirkt als mein Verstand. Weißt du, und das geht vielleicht heute Morgen jetzt hier. Vielleicht geht es hier um dich heute Morgen. Wenn du Ostern erleben willst, nicht nur als Kalenderdatum, wenn du Ostern erleben willst, dann geht es darum, dass du etwas erleben darfst, was größer ist als dein Verstand, wenn du in den Glauben hineinkommst. Zu dem lädt Gott uns ein. Den Glauben zu finden. Wer den Sprung wagt, für den öffnen sich die Türen des Glaubens. Zweiter Punkt. Ostern will wirklich geglaubt werden. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ostern feiern, den Auferstandenen anbeten. Wer den Bibeltext noch im Ohr hat, der ist, wenn es um diese Frauen geht, die in Vers 9 da erwähnt werden, sie kapitulieren vor der Größe Gottes. So könnte man das umschreiben. Sie kapitulieren vor der Größe Gottes. Sie werfen sich vor dem Auferstandenen nieder, heißt es da. Und hier passiert was. Das waren ja Leute, die schon jahrelang auch mit ihm gegangen sind. Mit ihm die Reden gehört haben, die Wunder erlebt haben, die eine besondere Beziehung auch zu ihm hatten. Aber jetzt kommt es zu dem Punkt, an dem sie diese Größe noch mal in ganz anderer Art und Weise erkennen. Sie werfen sich vor ihm nieder. Also das wird an anderen Stellen nicht so berichtet. Hier kommen Freude, hier kommt Liebe, hier kommt Dankbarkeit, hier kommt Sehnsucht. Genauso zusammen wie das Bewusstsein, dass die Frauen als Geschöpf dem Schöpfer und Erlöser gegenüberstehen. Wir befinden uns nicht mehr in dieser außergewöhnlich emotionalen, singulären Situation der Frauen am Ostermorgen. Die war einmalig. Wir sitzen ja heute hier, wir reflektieren, wir denken darüber nach. Wir können sie in Verbindung setzen mit den Aussagen, die Jesus vorher gemacht hat, diese Situation. Und da heißt es doch, Johannes 11, Vers 25 und 26, sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich glaubt und niemals sterben. Gemeint ist mit dem Sterben nicht, wie das Herz, dass es aufhört zu schlagen, dass ich aufhöre zu atmen. Nein, das ist so, ja. Aber damit sind wir in Gottes Augen nicht tot, sondern er führt uns in sein neues Leben hinein. Wir reflektieren diese Situation. Heute Morgen haben wir in der kleinen Gruppe beim Osterspaziergang das Lied gesungen, Auferstanden aus des Grabes Nacht. Jesus hat uns helles Licht gebracht. Und wir werden mit ihm leben, in der Herrlichkeit bei ihm allein. Was kann es noch Schöneres geben, als Freunde des Herrn schon hier zu sein? Da kommt ein Stück von dieser Freude zum Ausdruck, ja? Kann das noch sein? In der frühen Kirche gab es das sogenannte Osterlachen. Osterlachen. Also da ging es ja sehr, für uns sehr fremdartig und sehr diszipliniert zu. Nur an Ostern nicht. An Ostern wurde gegrölt und gejauchzt in den sonst lateinischen Gottesdiensten. Ja? So können wir uns das vorstellen wie beim Fußballspiel, ganz bedeutend im Fußballspiel, endlich das Siegtor geschossen werden. Kann ich vorstellen, wie da was für ein Spektakel da ist? Ja. Ich dachte, gehen wir mal ein Wagnis an. Ob das die Gemeinde hier, die Räume hier ertragen? Krölen und jauchzen vor Osterfreude. Der Herr ist auferstanden. Mindestens so wie beim Fußballspiel. Nach 90 Minuten ist das vorbei. Das Brötchen schmeckt immer noch so. Das hat nicht die Bedeutung. Aber befreit zu werden, leben zu dürfen, das ist doch ein Juh! Wert, oder? So, jetzt haben wir drüber gesprochen. Okay. Wie wird das mal? Wollen wir mal richtig? Ostern. Ja! Ostern. Christus hat uns befreit. Dein Leben darf dich neu formieren. Es darf neu gegründet sein. Der Tod hat nicht mehr die letzte Macht. Das ist Freude. Und die ist begründet. Und jetzt würden wir in der Predigt eine Pause machen. Wir haben gedacht in der Vorbereitung, lasst uns das nochmal feiern. Nicht nur mit einem Juhu, sondern lasst uns das auch mit Liedern feiern. Indem wir Christus da in den Mittelpunkt stellen und das nochmal herausheben. Ja, wir freuen uns darüber. Du bist auferstanden, Herr Jesus Christus, und wir dürfen mit dir leben als Christen. Ich lade ein, dass wir mitsingen. So wie wir das vom Herzen her auch können, wenn es so ist. Aber spiel bitte nichts vor. Doch wenn du Christ bist, dann lade ich dich ein, komm in diese Freude mit hinein. Ob du oben sitzt oder hier unten.